Ja, guten Morgen. Hört man mich gut? Okay. Ich soll mich einmal kurz vorstellen. Ich heiße Marvin Röhm, wünsche euch einen guten Morgen und ich darf heute predigen über Jona 2. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was Gott uns zu sagen hat. Genau, wir befinden uns momentan in der Reihe Jona, ein Aufruf zur Umkehr, ist sie betitelt. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch etwas erzählen, weil der heutige Text hat mich an einen Vorfall erinnert. Und zwar habe ich vor einigen Jahren als Jugendlicher mal an einer Jugendfreizeit teilgenommen, und zwar in der Bibelschule Beatenberg in der Schweiz. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die einige von unter euch. Und das war so eine Action-Jugendfreizeit. Das bedeutete, dass man auch dort Windsurfen auf einem Gebirgssee lernen durfte. Genau, das habe ich in Angriff genommen. Und ja, es war Sommer, aber selbst im Sommer hatte dieser Gebirgssee gefühlte Minusgrade. Das heißt, wir waren alle im Neoprenanzug unterwegs und jeder von uns versuchte vergeblichst nicht zu kentern auf diesem Surfbrett. Genau. Natürlich passierte es doch. Und dann gab es eben diese Begebenheit, an die ich mich noch ja gut zurückerinnern kann. Und zwar war es dann mal wieder so weit, dass ich das Segel falsch gesetzt hatte und der Wind mir im Prinzip genau entgegengeschlug und mich rücklings ins Wasser fallen ließ und das Segel quasi über mir auf dem Wasser draufplatschte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so ein Plastik auf Wasser klatscht, das klebt dann auch erstmal fest. Da hat man keine Chance mehr, egal wie viel Kraft man hat, das hochzuheben. Und so war ich unter diesem Segel unter Wasser. Das alles kam ziemlich plötzlich für mich. Es war wahrscheinlich ein Windwechsel gewesen oder wie auch immer, oder ja, ich habe mich einfach doof angestellt. Auf jeden Fall war ich nicht darauf vorbereitet. Hatte nicht wirklich Luft geholt dafür. Das heißt, ich war unter Wasser, über mir dieses große Segel, und ich hatte keine Luft. Doofes Gefühl. Genau. Ich konnte nicht von unten irgendwie dieses Segel wegstemmen und ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass ich genug Luft hätte, um das Segel drum zu schwimmen. In diesem Moment habe ich wirklich gedacht, irgendwie, boah, ich bin dem Ertrinken nahe, ich habe fast Panik bekommen, was ist hier los? Genau, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, genau wie, aber ich habe es irgendwie wieder aufs Board geschafft. Dann war erstmal eine lange Pause angesagt, aber genau, so viel zu der Begebenheit. Was sie mit dem heutigen Text zu tun hat, werdet ihr gleich rausfinden. Zuerst möchte ich vor allem auch unsere Gäste nochmal kurz mit hineinnehmen, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Wir haben vor 2 Wochen gestartet. Und da haben wir gelesen, dass Jona einen Auftrag von Gott bekommen hat und er ist davor geflüchtet. Er ist genau in die andere Richtung gelaufen. Und wir haben gehört, dass auch wir einen Auftrag haben von Gott, und zwar das Evangelium in die ganze Welt zu verbreiten und unter unserer Familie, unseren besten Freunden, ja, zu verbreiten und sie zu Jüngern zu machen. Und wir haben gelernt, dass wenn Gott dich beauftragt, dann befolge auch den Auftrag. Selbst wenn du Angst hast oder den Auftrag nicht magst oder dich unwohl dabei fühlst, wir haben das Versprechen von ihm, Gott ist mit uns und er hat es uns versprochen. Und letzte Woche haben wir dann gehört von Jonas Flucht, die ja irgendwie nach hinten losging. Jona versuchte immer weiter weg von Gott zu kommen und verstrickte sich dabei immer mehr selber in diese Abwärtsspirale der Sünde, haben wir gehört. Also dabei beeinflusste er nicht nur sein eigenes Leben damit, sondern auch das Leben seiner Mitmenschen um sich herum. Jona kaufte sich zum Beispiel ein Schiffticket und wollte über das Mittelmeer fahren, Hauptsache weg von Gott. Doch Gott ist ein treuer Gott und ließ Jona nicht allein. Und genau wie Jona möchte er auch uns vergeben und uns aus diesem Teufelskreis, in dem Jona jetzt gefangen ist, dem Teufelskreis der Sünde befreien. Gott schickte dann einen Sturm auf dieses Schiff oder ja, auf diesen See, auf das Meer. Und Jona wurde dafür verantwortlich gemacht und schließlich über Bord geschmissen. Und dann hörte sofort der Sturm auf. Und genau da befinden wir uns jetzt momentan in der Geschichte. Und heute lesen wir also, wie es mit Jona weiterging, nachdem ihn die Schiffsleute von Bord geworfen haben. Und mein Thema lautet: Durch Zerbruch zur Frucht. Und ich werde jetzt erstmal den Text lesen. Mir ist eben etwas aufgefallen, und zwar habe ich auf Grundlage der Schlachterübersetzung bei meiner Vorbereitung einige Änderungen vorgenommen gehabt. Die sind auf der Folie zu lesen, aber ich habe sie leider nicht ausgedruckt, aber in meinem Manuskript. Deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder hier draus vorzulesen, das wird euch verwirren, oder ich wende mich einmal kurz nach links und lese von der Folie ab. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich um Hilfe, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, so dass ich dachte, ich bin von deinen Augen verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Hinter mir schlossen sich die Riegel der Erde auf ewig. Aber da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich erfüllen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Wenn wir bei diesem Textabschnitt nur die Verse 1, 2 und 11 hintereinander lesen, bekommen wir erstmal einen Überblick von der Handlung des ganzen Textes. Hier lesen wir: Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jona ans Land. Das ist erstmal das, was jetzt in diesen Versen passiert. Ja, Jona war ja über Bord geworfen und ist jetzt aktuell im Meerwasser. Kurz und knapp sehen wir, dass Gott einen Fisch schickt und den Jona verschlingt. Gott handelt und greift ein. Jona wurde also bewahrt. Er beordert einen Fisch und schickt ihn zur rechten Zeit an den rechten Ort. Dann ist Jona eben 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Er betet aus dem Bauch und anschließend befiehlt Gott dem Fisch, ihn wieder auszuspucken. Jona, das Buch Jona, zählt seit Jahrhunderten zu den bekanntesten christlichen Geschichten und das vor allem wegen dieser unglaublichen Rettungsaktion. Dieses ist eines von 50 Wundern im Alten Testament. Vielleicht hat unter euch auch der eine oder andere Zweifel daran, ob diese Rettungsaktion überhaupt so stattfinden konnte. Ist das überhaupt möglich? Laut Experten wäre sowas schon denkbar. Es ist naturwissenschaftlich vorstellbar, dass ein Mensch so etwas überleben könnte. Es gibt Fische wie Pottwale oder Riesenhaie, die ohne Probleme große Objekte ganz schlucken konnten. Und es gibt tatsächlich Berichte darüber, dass Menschen schon mal von Fischen verschluckt worden sind und das überlebt haben. Aber egal, das spielt hier gar nicht so die große Rolle, denn egal, ob es beweisbar ist oder nicht, wir können und müssen uns darauf einigen, dass Gott in seiner Allmacht alles gebrauchen und bewirken kann. Er ist der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Was genau hat es jetzt aber mit diesen anderen 3 bis 10 Versen auf sich? Also Verse 3 bis 10. In diesen Versen betet Jona aus dem Bauch des Fisches, das haben wir gehört. Und alle 8 Verse gehören zu diesem Gebet. Und diese Verse enthalten Teile aus Psalmen. Das ist quasi eine Poesie, die Jona da geschrieben oder gedichtet hat. Und im Normalfall wurden Psalme gesungen, zumindest nimmt man das an. Und wir könnten annehmen, vielleicht hat Jona sogar im Bauch des Fisches gesungen. Aber warum singt Jona in so einer Situation? Wir lesen in Vers 2, nochmal eine Folie zurück bitte. Wir lesen in Vers 2, dass er 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches war. In dem Magen muss es stockdunkel gewesen sein, extrem stickig und wirklich heiß. Teilweise hat man wahrscheinlich andere lebendige Kreaturen um sich herum, teilweise glitschige, undefinierte Masse und alles im Dunkeln. Man musste sich vorantasten. Wissenschaftler gehen davon aus, beziehungsweise lebende Berichte gibt es ja auch, dass die Magensäfte dieser Fische dann angefangen haben, die Haare und die Haut zu zersetzen. Also sehr angenehm muss es auch nicht gewesen sein. Und mal abgesehen davon, es muss unglaublich gestunken haben. Warum lobt Jona in dieser Situation Gott? Warum singt Jona in dieser Situation? Ich möchte den Text jetzt für heute in zwei Aspekte aufteilen. Sehen wir hier links. Zum ersten erzählt Jona von seiner auswegslosen Situation. Und zum zweiten erzählt er davon, wie er Gott um Hilfe gebeten hat und dankt Gott für seine Rettung. Der Vers 3, den wir uns jetzt mal anschauen, ist sowas wie eine zusammenfassende Einleitung von dem, was Jona gleich erzählen will. Also er fasst kurz zusammen, bevor er es dann ausführlich erläutert. Er schreibt, dass er aus einer Drangsal zum Herrn ruft. Irgendwas bedrängt ihn. Wir erfahren erstmal noch nicht genauer, was das für eine Drangsal ist. Weiter sagt er, dass Gott ihn auf sein Schreien hin erhört hat. Und der zweite Satz ist eigentlich eine Umschreibung des ersten und besagt genau dasselbe. Jona verwendet hier die Bezeichnung Schoß des Totenreiches. Das gibt uns schon einen ersten Hinweis darauf, was vielleicht Drangsal heißen könnte. Im Hebräischen steht hier Sheol, was so viel wie Unterwelt oder eben Totenreich bedeutet. Aber Jona ist nicht wirklich gestorben, sondern er benutzt es nur metaphorisch. Er wurde von dem Meer begraben. Er ist in die Tiefen des Meeres sinnbildlich den Abgründen der Unterwelt nahegekommen. Jona will damit einen katastrophalen, todesnahen Zustand beschreiben. Ähnlich wie ich in meiner einleitenden Geschichte. Okay, vielleicht nicht ganz so. Man kann also sagen, dass das so gut wie tot war. Er hatte eine Nahtoderfahrung. Jona schreibt weiter. In Vers 4, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Jona ist mitten auf dem Meer und es sieht nicht so aus, als könnte er gut schwimmen. Die Strömung umspült ihn und die Wogen und Wellen kommen über ihn. Gut, offene Wasser sind natürlich auch extrem gefährlich. Da wird jeder von uns wahrscheinlich über kurz oder lang nicht wirklich durchhalten können. In Vers 4 erkennt der Prophet dann, dass seine Umstände ein Gericht Gottes sind, weil er sagt, dass dass der Herr ihn in die Tiefe geschleudert hat. Er erkennt an, dass er die Strafe verdient hat. Er floh ja vor dem Auftrag Gottes. Das ist ja der Ausgangspunkt der Jona-Geschichte. Jona wusste genau, dass Gott durch die Seeleute handelte, als die ihn über Bord warfen. Und er wusste, dass Gott für die Wellen verantwortlich ist, die über ihn einschlagen. Deswegen spricht er hier auch von deinen Wogen und Wellen. Jona war klar, dass Gott am längeren Hebel sitzt. Jona war dabei, auf offener See zu ertrinken. Aber er erkannte, dass Gott das zulässt, beziehungsweise sogar veranlasst hat. Das Wortpaar Wogen und Wellen, was wir hier sehen, bezeichnet in den Psalmen, und darauf nimmt ja Jona Bezug, immer wieder auch seelische Not oder Bedrängnis oder auch Anfeindung. Das heißt, Jona ging es nicht nur körperlich nicht gut, sondern auch seelisch ziemlich dreckig. In Vers 5 lesen wir, Jona ging es so schlecht, sodass er dachte, er sei von dem Angesicht Gottes verstoßen worden. In Jona 1, Vers 3 lief Jona bewusst vor der Gegenwart des Herrn weg. Nun erkannte er, dass der Herr ihn verstoßen hatte. Einsam und verlassen treibt er auf offener See und kämpft um das Überleben. Jona schwebt in Lebensgefahr und geht wahrscheinlich mittlerweile in den Wellen unter. Er ist sich sicher, dass er heute stirbt. Doch das Schlimmste für ihn ist nicht das Sterben, sondern die Trennung von Gott. Jona ist verzweifelt, weil er glaubt, keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben zu können und keine Chance mehr zu haben, den heiligen Tempel nochmal zu sehen. Wir sehen es in Vers 5. Ich bin von deinen Augen verstoßen, deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Jona glaubt, Gottes Gegenwart nicht mehr erfahren zu können. Und wir müssen daran denken, er ist ein Prophet Gottes. Das heißt, er hat direkten Kontakt mit Gott gehabt. Das war für ihn ganz normal. Und plötzlich erlebt er Stille, Einsamkeit, Verlassenheit. Seine Sünde belastet ihn spürbar. Wie gesagt, ihm geht es nicht nur körperlich, sondern seelisch dreckig. Kennen wir auch solche Situationen, in denen wir uns von Gott weit weg fühlen, beinahe schon verlassen, alleingelassen? Wir glauben, wir hätten gar keinen Zugang mehr zu ihm oder Gott würde sich gar nicht mehr für uns interessieren. Warum fühlen wir uns manchmal so? Was hindert uns daran, zu Gott zu kommen? Jona musste das auf sehr drastische Weise lernen. Er kämpft um sein Leben und doch ist es die Trennung von Gott, die ihm am meisten Sorgen macht. Erst wenn wir dem Tod ins Auge blicken, wird uns das volle Ausmaß und Gewicht unserer Sünde wirklich bewusst. Erst wenn wir dem Tod ins Auge blicken, wird uns das volle Ausmaß und Gewicht unserer Sünde wirklich bewusst. Unsere innere Zerrissenheit und Verlorenheit löst sich im Sterben nicht auf. Ganz im Gegenteil, sie kommt dabei zu einem Höhepunkt. Es gibt unzählige Begebenheiten von Menschen oder auch berühmten Menschen oder Persönlichkeiten, kennt ihr bestimmt auch, die in ihrem Sterbebett tiefe Reue und Bitterkeit über ihr Leben empfinden. Und ich muss sagen, ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir eines Tages nicht mit solchen Qualen dem Gericht Gottes entgegengehen müssen, sondern erfüllt sind mit einem Frieden Gottes, wenn es soweit ist. Ich wünsche dir, dass du nicht verloren und verstoßen bist, wie Jona sich gerade fühlt, sondern mit Jesus Christus verbunden bist. Ich wünsche dir, dass du den Schritt zur Umkehr wagst und ihm deine Schuld anvertraust. Ich wünsche dir, dass du wahre Nähe und Gemeinschaft mit Gott erfahren darfst. Jona jedenfalls fühlte sich von Gott verlassen. Und wir lesen Vers 6. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Meergras umschlang mein Haupt. Das Wasser umgab jetzt Jona von allen Seiten. Bedeutet, er war unter Wasser. Das Wasser nahm ihm die Luft. Seele meint hier sowohl das Geistige als auch das Körperliche. Also die Wassermassen drücken auf ihn ein und er sinkt immer tiefer. Unter ihm tut sich nur noch das Schwarze des Ozeans auf und will ihn förmlich umschließen. Er sagt, die Tiefe umschloss mich. Bloß nicht die Besinnung verlieren, denkt er. Wie lange kann er noch die Luft anhalten? Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, hinter mir schlossen sich die Riegel der Erde auf ewig. Letztes Mal haben wir gehört, dass seit Kapitel 1 Jona immer tiefer und weiter weg von Gott geht und sich entfernt. Seitdem Jona Gott ungehorsam ist, quasi ab dem ersten Vers, flieht er vor ihm und stieg immer weiter, weiter hinab, auch im geistlichen Sinne. Emmy hat das in der letzten Predigt gut ausgearbeitet. Die Entfernung von Gott ist Abstieg. Jona bewegt sich immer weiter nach unten in der Abwärtsspirale der Sünde. Jona hat sich im letzten Winkel des Schiffes verkrochen. Jetzt ist er sogar unter Wasser und sinkt immer weiter. Sinnbildlich zu den Gründen der Berge. Er ist am tiefsten Punkt seiner Reise angelangt. Und sein Rückweg ist verschlossen, das schreibt er hier. Hinter mir schlossen sich die Riegel der Erde auf ewig. Jona fühlt sich gefangen und glaubt, dem Tod nicht mehr entkommen zu können. Er glaubt, für ihn gibt es keine Rückkehr mehr in das Land der Lebendigen. Er hat Angst, für immer in die Tiefen der Unterwelt eingeschlossen zu sein. Er hat Angst davor, nie wieder den heiligen Tempel sehen zu können. Er hat Angst davor, nie wieder in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Er hat Angst davor, ganz verlassen zu sein. Mit diesem Vers endet dann auch die Nacherzählung der Notlage und Hilflosigkeit von Jona. Jona erzählt ja in diesem Psalm nach, was ihm passiert ist, bevor dieser Fisch kam. Begraben unter Wassermassen hatte er mehr Angst davor, nie wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben, statt vor dem kurz bevorstehenden Tod durch Ertrinken. Diese seelischen und körperlichen Qualen müssen unerträglich gewesen sein. Erinnert uns das vielleicht an was? Seelische und körperliche Qualen, die unerträglich gewesen sein müssten. Aber wir lesen weiter, Vers 7b. Aber Gott ist ein treuer Gott und ein gerechter und liebender Gott. Und als alles ausschien, greift Gott ein. Aber da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Das kleine Wörtchen aber läutet hier wieder einen Wandel ein. Jona bricht ab hier in Lobpreis aus. Lobpreis über seine Rettung. Gott ist es, der Jona aus diesem Wassergrab wieder herausführt. Jona kann sich in der Situation nicht selbst helfen. Er wäre verloren. Gott ist der Sieger über den Tod und rettet Jona. Gott spricht rhetorisch hier von einem Grab. Er war nicht tot. Also er spricht davon, als wäre er gestorben, wenn Gott nicht sofort eingegriffen hätte. Da Jona dem Tode so nahe war, kommt ihm die Rettung wahrscheinlich vor wie eine Neugeburt. Gottes Bestrafung gegen Jona zeigt, wie zornig Gott auf Jona gewesen sein muss. Gott hat ja den Wind kommen lassen. Gott hat ja die Wellen auf ihn geschlagen. Gott hat ihn ja sinken lassen. Doch gleichzeitig verdeutlicht Gott am Ende mit dieser Rettung seine Liebe und Geduld. Er verherrlicht sich selbst in Jona. Jonas Rettung geschah genau zum richtigen Zeitpunkt. Jonas Rettung war allein durch Gott möglich, kein anderer konnte ihm helfen. Jonas Rettung geschah völlig unverdient und nur aus Gnade. Was für einen großen, barmherzigen Gott wir haben. Gott als der Schöpfer benutzt die Natur, um Jona einen neuen Anfang zu schenken. Jeder, der sich Gott anvertraut, erfährt Hilfe, die allen menschlichen Verstand übersteigt. Glaubst du das? Ganz praktisch in deinem Leben? Hilfe, die allen menschlichen Verstand übersteigt? In dieser Geschichte wird das große Erbarmen Gottes deutlich. Bist du bereit, das auch in Anspruch zu nehmen? Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Unglaublich, was wir hier lesen. Jona wendet sich erst im allerletzten Augenblick an Gott, als meine Seele in mir schmachtete oder verschmachtete. Er schwebte schon in Lebensgefahr und war vielleicht kurz vor der Bewusstlosigkeit, und dann denkt er sich, ach, okay, ich könnte mich auch mal an Gott wenden. Hier wird die Sturheit des Propheten und sein hartes Herz deutlich. Jona muss fast sterben, um sich wieder Gott zuzuwenden. Zuvor hat er es nicht für nötig gehalten, Gott um Rettung zu bitten. An der Grenze von Leben zu Tod öffnet sich Jona letzten Endes dann der Gnade Gottes. Er öffnet sich und er erkennt Gottes Souveränität an und er unterwirft sich ihr. Er erkennt, dass ihm nichts anderes übrig bleibt. Es war eine ausweglose Lage. Allein konnte er nichts tun, er war angewiesen auf Hilfe. Jona musste erst in seinem Eigenwillen und seiner Selbstgerechtigkeit zerbrochen werden. Eigenwillige Menschen sind für Gott nicht brauchbar. Gott braucht gehorsame Nachfolger und Diener. Bist du ein gehorsamer Diener? Oder bist du vielleicht auch eigenwillig? Musst du vielleicht auch erst gebrochen werden wie Jona? Und bist du denn überhaupt bereit, dich brechen zu lassen? Dich brechen zu lassen zur Ehre Gottes, für ein höheres Ziel, damit er dich gebrauchen kann, wie er es will, nicht wie du es willst? Sei dir bewusst, das wird schmerzhaft. Wir sehen es hier am Beispiel Jona. Aber ist es dir das wert? Wann beten wir schon mal darum, dass Gott uns zerbrechen mag? Ein zerbrochener Mensch erkennt, dass er voll und ganz unfähig ist, etwas für die eigene Schuld zu tun. Ein zerbrochener Mensch vertraut blind der Gnade Gottes. Er setzt kein Vertrauen in sich selbst. Manchmal führt uns Gott über die Grenze dessen, was wir gerade noch für ertragbar halten. Die Nöte, die Gott uns manchmal zumutet, sind oftmals Warnsignale auf den falschen Weg, den wir gehen, und lassen uns aber letzten Endes immer geistlich reifen. Wir lernen Gott mehr zu vertrauen und zu lieben, wir lernen geduldig zu sein und uns voll für Gott hinzugeben. Dort, wo wir unseren eigenen Willen und die eigene Kraft ganz loslassen, beginnt Gottes neues Werk. Dann erst machen wir Platz für den Heiligen Geist. Dann erst wird Gott dich verändern können, so wie er es will. Die Frage ist aber, möchtest du das denn überhaupt? Bist du bereit dafür, dich zu öffnen, dich verändern zu lassen? Bist du bereit dafür, dein Leben aufzugeben? Bist du bereit dafür, Gott wirklich Herr in deinem Leben zu lassen? Und bist du bereit dafür, letzten Endes die Kosten dafür zu tragen? Und falls nein, was hindert dich daran? Kommen wir zu dem Vers 9, ein kurzer Vers. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Jona ist der einzige unter den Propheten Israels, dessen Weissagung nicht aus dem besteht, was er sagt, sondern aus seinem eigenen Leben und seinen Erfahrungen. Wahrscheinlich ist in dem Buch Jona die kürzeste Predigt unter den Propheten zu finden, die es eben zu finden gibt. Jona erkannte sein hartes Herz und seinen Ungehorsam gegenüber Gott. Jona erkannte, dass er auch zu jenen gehört, die sich eher an Nichtigkeiten klammern, anstatt dem Herrn voll zu vertrauen und zu gehorchen. Dieser Vers 9, das ist die Moral der Geschichte. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Diese Lektion hat Jona gelernt. Er will sich mit aller Aufmerksamkeit Gott zuwenden und ihm Liebe, Dank und Ehre erweisen. Auch wir verspielen die Gnade Gottes, die uns zuteil werden könnte, wenn wir uns nur mit nutzlosen Dingen beschäftigen. Indem du vergeblich den leeren Lügen dieser Welt hinterherläufst, verlässt du den, der dir Liebe und Barmherzigkeit erweisen möchte. Der heilige und lebendige Gott ist ein eifernder Gott, heißt es in der Bibel. Er teilt sich deine Ehre und deine Aufmerksamkeit nicht mit anderen Dingen. Er möchte deine Nummer eins sein. Gott gibt sich uns ganz hin und verlangt von uns dasselbe. Es geht hier um ein Entweder-Oder. Wird dir etwas andere wichtiger, entfernst du dich gleichzeitig von Gott, genau wie Jona. Das ist ihm passiert. Während seiner Flucht wurde sein Verhältnis zu Gott immer schlechter. Wie steht es um dein Verhältnis zu Gott? Redet ihr miteinander? Verbringt ihr viel Zeit miteinander? Wie viel ist dir Gott wert? Wie viel ist dir die Zeit mit Gott wert? Jona bereute sein Benehmen und kehrte um und tat Buße. Er wollte umkehren und deshalb bekennt er seine Schuld vor Gott. Jetzt hat sein Leben eine neue Richtung und eine neue Ausrichtung. Wann hast du das letzte Mal deine Schuld vor Gott bekannt? Willst du eigentlich umkehren oder lenkt dich dein aktueller Weg vielleicht von Nichtigkeiten zu sehr ab? Beschäftigst du dich mit Nichtigkeiten oder bist du in dem Dienst des Herrn unterwegs? Entweder oder. Worin liegt deine Berufung? Um eine Frage von vor 2 Wochen aufzugreifen, in Verbindung mit einem Buch, was vorgestellt worden ist: Was machst du heute, dass es in ein paar Millionen von Jahren noch eine Bedeutung hat? Jona musste lernen in dieser Situation, in dieser Nahtoderfahrung, dass sich wahres Vertrauen nur in schweren Krisen wächst. Wahres Vertrauen muss sich bewähren. Das heißt, wahres Vertrauen auf Gott muss man an deinem Leben sehen können. Tut man das? Vertraust du Gott dein Leben an? Oder triffst du die Entscheidungen? Die Geschichte von Jona zeigt uns, dass langfristig gesehen direkter Gehorsam gegenüber Gott eigentlich der schnellere, einfache und angenehmere Weg wäre. Auch wenn menschlich manchmal einiges dagegen spricht. Ungehorsam bringt immer einen unbequemen und eben manchmal schmerzlichen Umweg für uns mit sich. Jona erkannte, dass er Gott dient, egal ob er will oder nicht. Gott nutzte ihn auch in seiner Rebellion, um die Seeleute zum Glauben zu führen zum Beispiel. Und Gott landete am Ende mit Jona wieder da, wo alles anfing. In all dem merken wir, wie Jona nur ein Werkzeug Gottes war. Gott selbst ist es, der handelt und seinen Plan umsetzt. Rückblickend hätte sich Jona wahrscheinlich direkt auf den Weg nach Ninive gemacht, hätte er gewusst, durch was für Qualen er hätte gehen müssen. So hätte er sich die Reisestrapazen, jede Menge Zeit und sogar Geld sparen können. Aber nicht nur das, sondern eben auch noch die Nahtoderfahrung und dieses Ertrinken und den Mundgeruch von dem Fisch. Gottes liebevolle Erziehung mit uns, aber auch hier, wie dargestellt mit Jona, sollte uns demütigen vor Gott. Welche Geduld er doch mit uns hat. Gott ringt um Jona, dass er sich ändert. Jona rebelliert von Anfang an und trotzdem gibt Gott ihn nicht auf. Niemand kann vor Gottes Erbarmen weglaufen, aber Gottes Liebe kann an unserer Ablehnung abprallen. Dieser furchtbare Weg der Ablehnung führt in das Gericht und in die Hölle. Aber Gott will eben nur das Beste für uns. Warum fällt es uns so schwer, ihm bedingungslos zu vertrauen? Ich lese Vers 10. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Vielleicht mit Vers 9. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich erfüllen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Jonas Psalm, der gesamte Psalm von Anfang an, erinnert an ein Danklied, der gesungen wurde bei der Einlösung von einem Gelübde, ähnlich wie einige Psalme. Was für eine komische Situation, in der Jona einen Dankpsalm dichtet, mitten im Bauch eines Fisches. Aber Jona wusste in diesem Moment, als der Fisch kam, dass er gerettet ist. Jona sah den Fisch als Gottes Werkzeug für seine Rettung an. Aber ging es ihm in diesem Moment sofort besser? Nein. Im Bauch eines Fisches, wie wir ja gesehen haben, leidet man wohl immer noch so einige Qualen. Aber er lebte. Und es ging bergauf. Wortwörtlich. Von der Tiefe wieder hinauf. Was heißt es für uns? Dass der Weg Gottes für uns oft steinig, unbequem und vielleicht sogar schmerzhaft ist. Aber Gott will uns dadurch immer verändern. Er meint es gut mit uns und formt so unseren Charakter. Er will uns zur bedingungslosen Umkehr bringen. Jona sieht ein, dass er umkehren muss. Deshalb tut er dann Buße. In Jona 1, Vers 9, am Anfang, behauptet Jona, Gott zu fürchten. Doch jetzt erkennt er, dass das nicht der Fall war. Er wird von den Seeleuten gefragt, wer sein Gott ist, und er sagt, er fürchtet Gott. Jona betont am Ende dieses Danklieds seine entschlossene Absicht, sein Versprechen zu erfüllen. Was ich gelobt habe, das will ich erfüllen. Nach seiner Rettung gibt es für ihn nur eines, den Willen Gottes auch wirklich zu tun. Jona stellt sich ganz neu in die Hand Gottes und ist jetzt bereit, seinen Auftrag auszuführen. Er will gewissenhaft das einlösen, was er versprochen hat, und Gott Dank opfern für die Rettung. Vergleicht man Jona aus dem ersten Kapitel mit dem Jona jetzt am Ende von dem zweiten, stellt man eine große Veränderung fest. Jona wurde aus dem innerlichen und äußerlichen Abgrund herausgeholt und widmet sich jetzt Gott mit neuer Hingabe. Jonas Rettung kann einem wie eine Neugeburt vorkommen. Aber nicht nur das, auch sein Leiden, seine Todesqualen und das Begräbnis in den Tiefen des Meeres können uns bekannt vorkommen. Die Geschichte von Jona erinnert uns an Jesus Christus. Jesus selbst nimmt einmal Bezug darauf, und zwar in Matthäus 12, Vers 40. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Damit bezog sich Jesus auf seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, würde Jesus nach seiner eigenen Voraussage 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. So wie Jona aus dem Meer gerettet wurde, so wurde Jesus aus den Toten auferweckt. Jonas Geschichte ist also ein Schatten auf Jesu Weg. Beide gehen ihren Weg im Auftrag Gottes. Während Jona versucht, dem Auftrag zu entgehen, gehorcht Jesus und geht treu seinen Weg. Beide erleben Todesqualen in der Abgeschiedenheit von Gott. Jona als seine gerechte Strafe Jesus als deine Strafe ungerechtfertigt. Beide gehen in den Tod, aber Jona will wegen seiner Sünden sterben und Jesus wird für alle Sünder sterben. Beide kommen ins Leben zurück, aber nur bei Jesus ist es eine wirkliche Auferstehung von den Toten in einen neuen Leib, während Jona immer noch im alten und sterblichen Leib zurückkehrt. Das werden wir bald sehen. Allein Christus ist der wahre Retter aus unserer Drangsal. Allein der lebendige Gott kann uns befreien und erlösen aus unseren Nöten und auch von unserer Sündenlast. Die Rettung, wie er am Ende sagt, vielleicht eine Folie weiter, genau, danke. Die Rettung in Vers 10 kommt von dem Herrn. Aber die Rettung kommt nicht nur von dem Herrn, bei anderen ist es auch übersetzt, die Rettung ist beim Herrn oder die Rettung gehört dem Herrn. Die Rettung ist sein Eigentum, die Rettung ist Gott selber. Jona ist endlich bereit, den anfänglichen Auftrag Gottes auszuführen. Bist du das auch? Wir haben am Anfang gehört, wir haben auch einen Auftrag. Oder musst du auch erst den Weg des Jonas gehen? Ich bitte dich, sei kein Dummkopf oder Narr, der die Abwärtsspirale der Sünde immer weiter hinuntergeht. Dreh dich um und schau auf Christus und sprich mit Jona, die Rettung kommt von dem Herrn. Gott gibt sich uns selber hin, um uns zu retten. Allein Jesus Christus kann dich aus den Tiefen deiner verkorksten Gedankenwelt erretten. Allein Jesus Christus kann dich aus deinem Chaos, deines persönlichen Meeressturms retten. Allein Jesus Christus kann dir deinen Ungehorsam gegenüber Gott vergeben. Allein Jesus Christus ist der Weg in das ewige Leben. Die Rettung kommt von dem Herrn allein. Vers 11. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Bis zum Schluss hatte Jona gezögert, Gott zu gehorchen. Und sobald Jona anerkannte, dass die Rettung von dem Herrn kommt, spie der Fisch ihn an das trockene Land aus. Und hier sehen wir wieder, allein Gott ist es, der handelt. Jona tut gar nichts. Er bewegt sich ja die ganze Zeit noch nicht einmal. Er singt, er ertrinkt, er wird gefressen, er ist im Bauch und er wird ausgespuckt. Er wird bewegt von Gott. Gott ist souverän. Er herrscht über allem. Er bekommt immer das, was er will. Und er kommt immer zum Ziel. Jetzt ist die Schuld vergeben, das Leben wiedergeschenkt, das Verhältnis zu Gott wiederhergestellt. Deshalb Lob singt Jona in diesem Wal. Und das alles ausschließlich durch Gottes Handeln. Nichts hat Jona dazu getan. Das war reine Gnade Gottes. Und Jona hat ja jetzt Rückenwind für seinen nächsten Auftrag in Ninive, beziehungsweise den ursprünglichen. Er setzt sein Vertrauen wieder voll und ganz auf Gott. Nachdem er ein solch großes Wunder, diese Rettung aus dem Meer durch einen Fisch erlebt hat, sollte ihm doch dieser Auftrag ganz einfach von der Hand gehen, oder? Und das soll jetzt so eine Art Cliffhanger zum nächsten Mal sein. Genau, ich würde jetzt gern am Ende noch beten und wir werden dann in den Lobpreis gehen und wir singen das Lied Tiefer als das tiefste Meer. Mein Erlöser liebt mich sehr. Und ich finde, das drückt sehr gut das aus, was wir hier aus diesem Text erkennen durften, welche große Gnade Gott uns zuteil werden lässt und welch großen Retter wir in Jesus Christus haben. Steht doch mit mir zum Gebet auf. Ja, mein Herr, ich möchte dir danken für diese unglaubliche Geschichte Jonas. Ich danke dir einfach, dass wir in ihm ein Abbild unserer selbst sehen dürfen. Dieser Rebellion gegen dich. Und oftmals stellen wir uns so sehr über Jona und können nicht verstehen, wie er so handeln kann. Ich bitte dich, dass du uns mit dieser Geschichte demütigst vor dir. Und dass wir erkennen, dass wir Rettung bedürfen und dass wir Umkehr bedürfen. Herr, bitte, führ uns dahin. Und ich bitte dich jetzt im Namen von uns allen, dass du uns zerbrichst und dass du uns gebrauchst für deine Wege. Denn du bist souverän und du herrschst über allem. Alles wird so kommen, wie du es vorher hergesehen hast. Und ich danke dir, dass auch wir in der Rettung selbst nichts tun können, sondern völlig angewiesen sind auf dich. Ich danke dir, dass du alles tust, damit wir zu dir kommen können. Amen.